Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben eine prächtige Gruppe junger Mädchen und Jungen, die sich für die Konfirmation im nächsten Jahr gemeldet haben. Und wir wollen heute in diesem Gottesdienst Ihnen die Bibel überreichen. Und Sie, liebe Gemeindeglieder, Sie sind Leute, die ja mit der Bibel ihre Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, dass dies für uns beide heute ein wichtiger Gottesdienst ist, wenn wir in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus uns versammeln und sagen, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir wollen das Lied singen, das sehr viel davon spricht, wie das Wort Gottes uns bewegt und zieht und verändert. 144, Herr, öffne mir die Herzenstür. 144. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort, das uns tröstet, auch wenn wir keinen Mut mehr haben. Dein Wort, das uns auf einen festen Grund stellt, auch wenn wir zweifeln. Dein Wort, das uns auch durch das Todestal hindurchführt und das Himmelreich aufschließt. Vergib uns, dass wir so viel oft an unseren eigenen Gedanken hängen bleiben und nicht einfach Hörer deines Wortes sind und dann auch Täter. Da bitten wir dich jetzt für unsere Konfirmanden, aber nicht nur auch für sie, sondern für uns alle, dass wir ganz neu diesen großen Schatz entdecken, was du uns in deinem Wort sagst. Herr, mach es zu einem lebendigen Wort, dass es nicht bloß an unserem Ohr vorüberrauscht, dass wir nicht nur drüber weglesen mit unseren Augen, sondern dass es in unser Herz und in unser Gewissen dringt und uns verändert und uns aufdeckt, was du uns zeigst und sagen willst und dass es uns das neue Leben erschließt. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns beschäftigt. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, dass dein Wort nicht vergeht, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Amen. Wir freuen uns, dass wir den Jugendchor heute unter uns haben und dass er nun uns auch die Botschaft ins Herz singt. Warte noch einen Moment. Ihr lieben Konfirmanden, woher wissen wir denn das, was gerade der Chor singt, der Herr ist mein Licht und mein Heil? In all den Religionen der Welt wird gegrübelt und wird nachgedacht, wie das wohl mit Gott ist. Bloß bei uns Christen ist es anders. Wir haben entdeckt, dass Gott redet und Gott uns das sagt. Deshalb ist die Bibel so ein aufregendes Buch. Was hat denn Gott gesagt? Lasst euch nie verwundern, wenn ihr entdeckt, dass die Bibel ein umstrittenes Buch ist. Natürlich umstritten, weil so viele Leute sagen, soll das wahr sein? Ich habe doch auch meine Ideen, ich stelle mir Gott ganz anders vor. Und wenn das wahr ist, was die Bibel erzählt, dass Menschen sich gegen Gott auflehnen und von Gott losreißen und sagen, ich will doch selber bestimmen, ich will doch selber Herr sein, dann wundert uns das auch nicht. Ja, wie ist das dann mit der Bibel? Jetzt müsst ihr es einfach prüfen. Und das wollen wir in diesem Jahr miteinander tun. Die jetzt mit uns in Israel unterwegs waren, die waren ja auch wieder verwundert, wie man da nach 3000 Jahren den Spaten einfach da ansetzt, wo die Bibel sagt, da war das geschehen und dann findet man die ganzen Überreste so, wie die Bibel sagt. Und ich bin auch überzeugt, dass in diesen letzten Zeiten der Weg des Volkes Israel so gehen wird, wie es die Bibel sagt. So wie Gott über den Nachkommen Abrahams das verheißen hat. Aber nicht bloß, dass man es an anderen nachprüfen kann, sondern ihr selber könnt es nachprüfen. Und das ist mir jetzt wichtig. Ich habe als junger Mensch in der Schule meine ersten Entdeckungen gemacht, dass ich sage, Herr, wenn das wahr ist, dann möchte ich dich bitten, dass du es auch bei mir wahr machst. Und ich habe entdeckt, Gott steht zu seinem Wort. Und das war für mich der Grund, dass ich merkte, das ist fester Grund. Das ist gewiss und wahr. Und auf das Wort Gottes kann man sich verlassen. Wie auf nichts anderes in der Welt. Wir wünschen euch nur, dass ihr täglich in der Bibel lest. Dass ihr euch wenigstens eine Viertelstunde Zeit nehmt. Und auch sie. Dass wir es nicht nur unseren Konfirmanden wieder sagen, sondern entdecken als den Schatz, wo Gott mit uns reden will. Wir hören noch einmal den Jugendchor. Jetzt hatten die Konfirmandeneltern eine gute Idee, Eltern haben immer eine gute Idee, dass die Konfirmanden sich auf der Treppe aufstellen und nicht bloß da oben sonst den Rücken her zeigen, sondern ihr schönes Gesicht. Und ich stelle mich so, dass Sie meinen Rücken sehen. Das ist hier schön. Ihr lieben Konfirmanden, kommt vor.
Mirjam Jaser. Steffen Straub. Philipp Schönthaler. Sabine Flath. Stefanie Hase. Kerstin Weber. Cornelia Strehler. Angela Rachner. Magdalene Knecht. Stefan Klammert. Evelyn Maywald. Julia Littmann. Gabi Faust. Eva Dörr. Markus Kadelbach. Andrea Kahn. Joachim Herwig. Nicole Chapalla. Michael Hiller. Caroline Thiele. Eva Beure. Haben wir jetzt jemanden vergessen? Viel Freude mit Gottes Wort. Und nun wollen wir miteinander das Lied 190 singen. Der letzte Psalm in der Bibel handelt vom Wort Gottes. Da wird der Psalmbeter gar nicht fertig, das von allen Seiten zu bedeuten, was ihm das Wort Gottes bedeutet. Das Lied ist nicht ganz so lang ausgefallen. Deshalb können wir alle vier Verse singen, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. 190.
Wir kommen jetzt bei der Geschichte Abrahams, im Kapitel 1. Mose 12, an die Verse 10 bis 20. Wir haben ja gerade eben gesungen, das ist ein großes Bekenntnis, mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Können Sie das so freimütig singen? Wir müssen ja aufpassen, dass wir nichts Unwahres singen. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Wir haben heute eine bedrückende Geschichte, dass Abraham nicht am Wort Gottes bleibt, sondern ihm ungehorsam wird. Wir würden, wenn wir die Lebensgeschichte eines Menschen, den wir verehren, schreiben, würden wir sowas überspringen oder verdrängen. Die Bibel bringt das uns zum Nutzen, uns zur Lehre. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarah, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohl gehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. So was können nur Männer sagen, dass es um ihretwillen wäre. Es ist alles immer nur für die Frauen, was wir tun und letztlich doch um unser Leben zu retten. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarahs, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester? Sodass ich sie mir zur Frau nahm und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Herr, du hast uns von eigenen Wegen zurückgebracht, bewahre uns auch vor neuen törichten Wegen. Amen. Ich schätze sehr die Bürger der freien Reichsstadt Ulm. Das kommt sicher daher, dass ich ein Mädchen aus Ulm lieb gewann, die heute meine Frau ist. Aber es stimmt ja, die Ulmer sind gescheite Leute. Nicht wegen den Ulmer Schachteln und auch nicht wegen dem nassen Flug des Schneiders von Ulm, sondern sie wissen doch, warum die Ulmer so klug sind. Sie hatten mal eine ganz große, schwierige Not zu lösen. Großes Fahrzeug mit Langholz kam nicht durch das Tor hindurch, weil einfach die Balken viel zu lang waren. Und wie das dann so heute bei unseren Politikern ist, ein Krisenstab tagte nonstop und es wurden Sitzungen des Gemeinderats abgehalten. Und der Bürgermeister gab schließlich schweren Herzens schon die Einwilligung, dass das Stadttor abgebrochen wird, weil er sagt, ja, helf, was helfen mag. Das Langholz muss rein, bis dann einer dieser schlauen Ulmer einen Spatzen sah, den Ulmer Spatzen, der mit einem Halm in einen Mauerritz wollte und nicht reinkam, weil er quer in seinem Maul war. Und dann nahm der den Halm plötzlich anders, längs, und dann kam der durch den Mauerritz durch. Und die Ulmer haben auf einmal gemerkt, aha, so herum muss man das anpacken. Das muss man ja ganz anders machen. dass der Abraham ein solcher Tölpel sein könnte, ein solcher Kindskopf, der die Sachen ganz falsch anpackt, wo man doch so gar nicht durchkommt. Nein, das verstehen wir nicht. Man kann sich vielleicht über ihn ärgern und sagen, Mensch, was macht der für eine blöde Kehre bloß? Was macht denn der Abraham? Gerade am letzten Sonntag haben wir es noch gehört, wie Gott ihn ruft, ihn zum Segen setzt, ihn durch dieses Land führt. Dieses Land will ich dir geben und hier sollst du ein Segen sein. Und dann auf einmal rennt Abraham davon, in die falsche Richtung. Da zog Abraham nach Ägypten. Und was ist mit seinem Glauben? Was ist mit seinem Gehorsam? Er hat doch der Weisung Gottes folgen wollen, in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist eine erschütternde Tatsache, dass man uns im Glauben ganz leicht abbringen kann. Ich kann mir vorstellen, den Abraham hat man mit Spott und mit Gelächter und mit Verachtung und mit Druck und mit Verfolgung gar nicht von seinem Kurs abbringen können. Da war er unbeweglich. Aber das kam ja ganz anders. Da kam eine Hungersnot. Und plötzlich in der Hungersnot sagte er, ja, was mache ich jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Mit dem hat er gar nicht gerechnet. Das war unerwartet. Und dann handelt er, so wie wir alle das machen, du musst doch schließlich auch etwas tun. Jetzt bitte, nimm dein Schicksal entschlossen in deine Hand. Ich habe heute meine Predigt überschrieben, wenn man sich selbst mehr zutraut als Gott. Dass das bei Abraham auch eine Not war, das sollen wir wissen, weil es ja bei uns immer so ist. Und dann sagen wir so schnell, ich kann ja nicht da sitzen mit gefalteten Händen und warten, bis Gott mir irgendwo heraushilft aus dieser Not. Jetzt muss ich eben auch mal ohne Gott schließlich meinen Weg gehen und das wird schon wieder richtig werden. Da zog Abraham nach Ägypten und das war nicht der Weg Gottes. Es steht nicht in der Bibel drin, dass das von Gott verboten war. Steht auch nicht drin, dass das böse war. Aber es ist doch so wichtig, dass Gott seine Leute führt und leitet. Wollen sie ihr Leben eigentlich anders haben als von Gott geführt und von Gott geleitet? Mir begegnet das immer wieder in Gesprächen mit Christen, dass dann manche sagen, ja, das ist schon recht, dass man Gott vertraut, aber so ganz und so völlig Gott vertrauen, das kann man doch nicht in den Fragen des täglichen Lebens, wenn die Entscheidungen fallen. Wie wollen Sie es eigentlich machen? Kann man Gott vertrauen oder kann man ihm nicht vertrauen? Und der Teufel, der in der Bibel als der Versucher beschrieben wird, der hat als erstes beim Auftreten Jesu probiert, Jesus an der gleichen Stelle zu Fall zu bringen. Als Jesus hungerte, sagte er, da, bitte, mach doch was. Es war nicht böse. Warum soll Jesus nicht aus Steinen Brot machen? Aber es war nicht von Gott geführt. Es war nicht von Gott gewollt. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Aber das steht nicht in der Bibel. Das ist ein teuflisches Wort. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ein Abraham muss doch wissen, wo will Gott ihn haben? Wo braucht ihn Gott? Damit wird nicht unsere eigene Entscheidung oder unser Denken mies gemacht. Es ist doch wunderbar, dass wir die Gabe haben, selber Entschlüsse zu fassen und auch einen Willen. Apostel Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Jesu Christi. Meine Gedanken, mein Wille, der muss sich unter die große Königsherrschaft Jesu stellen. Und es wird in unserem Leben sehr bedrohlich und sehr gefährlich, wenn ich nach meinen eigenen Gedanken entscheide, nach meinen eigenen Überlegungen mein Leben führe. Und plötzlich passiert das, was Abraham erleben muss in Ägypten. Und Gott ist nicht mehr bei ihm. Gott hat ihn verlassen. Gott ist weg. Mein erster Punkt, die falsche Kehre.
Er handelt in der Not, rasch, aber ohne Gott. Und ich finde das so groß, dass das in der Bibel steht. Und das ist ja jetzt Zufall, dass wir das gerade heute bei den Konfirmanden haben. Ich dachte zuerst, passt das an diesen festlichen Tag hin? Doch genau. Es geht darum, ob ich mein Leben selber führe oder ob es Gott führt. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Ja, ist das wirklich so, dass ich Gott vertraue? Mein zweiter Punkt, da hilft auch kein Trick. Da hilft auch kein Trick. Also wir können jetzt die Geschichte, die wir da von Abraham lesen, tausend und abertausendfach aus unserem Leben mit ähnlichen Situationen nachzuerzählen. Wir haben ja genau dasselbe erlebt. Es war gar nicht schlimm, was wir gemacht haben. Es war gar nicht besonders böse. Es war gar nicht besonders sündig. Aber plötzlich hatten wir den Segen Gottes nicht mehr. Und Gott war von uns gewichen. An was merkt man denn das? Das merkt ja Abraham nur an dem, dass er plötzlich in Gefahr war. Die Ägypter stellten seiner Frau nach. Ja, aber warum war das plötzlich in Ägypten gekommen? War das bei den Kananäern nicht so? So wie ich die Völker kenne, ist das zwischen Ägyptern und Kananäern im Schürzenjagen kein großer Unterschied. Warum hatte eigentlich Abraham bei den Kananäern nicht die Angst? Warum hat er da nicht seine Frau als Schwester ausgegeben? Ach ja, da hat er ja den Schutz Gottes gehabt. Und auf einmal merken wir, in die falsche Richtung gegangen, falsch etwas angepackt und dann gibt's kein Durchkommen mehr. Dann muss alles niedergerissen werden, der falsche Weg muss weiter getrampelt werden in der ganz falschen Richtung. Er kann den Schutz Gottes nicht mehr wissen und nicht mehr haben. Vielleicht hat sich Abraham eingeredet, ich lege das mal in die Geschichte hinein, dass er sagt, das ist ja nur ein paar Monate. Wenn die Hungersnot wieder vorüber ist, gehe ich ja wieder zurück nach Kanaan. Dann gehe ich wieder dorthin, wo Gott mich führt. Wir machen das so gerne. Für ein paar Wochen, ich will nur aussteigen. Ich stecke gerade in der Prüfung. Ich habe es gerade so schwer. Bei mir häufen sich die Probleme so. Ich will mal nicht mehr so ganz Gott vertrauen. Ich möchte mal mein Leben jetzt selber in die Hand nehmen. Wenn man sich selber mehr zutraut als Gott, das geht schief. Der Abraham, der so viel gewagt hat, der so viel geopfert hat, der seine ganze Freundschaft hergab in seiner Heimat Ur und dann in Haran noch einmal und dann wegzog. Und er war so gefährdet. Und dann versucht er es mit einem Trick. Ein Trick, dass er sagt, ja, Sarah, jetzt müssen wir gucken, wie wir unser Leben retten. Wir sind in einer ganz schlimmen Lage. Interessant, er redet mit Sarah über das Problem. Warum redet er eigentlich nicht mit Gott drüber? Er kann ja mit Gott gar nicht drüber reden, weil er merken würde, es war ein eigener Weg, der nicht mit Gott besprochen war. Ich habe ja gar nicht das Ja Gottes. Jetzt redet er stundenlang mit der Sarah drüber und sagt, du, wir müssen einen Weg finden. Und jetzt wird alles so verlogen, so unwahr. Sie ist meine Schwester. Jetzt muss man ganz genau sagen, bei Abraham gab es ja den besonderen Fall, dass die Sarah wirklich seine Halbschwester war. Also manche haben gesagt, er hat ja gar nicht richtig gelogen. Und doch wäre das geschönt. Für Menschen, die Gott vertrauen, gibt es auch keine Halbwahrheiten. Da gibt es auch keine Tricks. Vor ein paar Tagen mit einem Kaufmann gesprochen und dann reden wir über ein Problem, dass er da was verkaufen will und sagt, ja, Sie können das ja eigentlich ganz trickreich verkaufen. Er sagt, also wissen Sie, das ist gleich von mir hören. Ich kann das gewissensmäßig nicht. Wunderbar. Wenn einer sagt, dann liegt der Segen Gottes nicht mehr auf meinem Leben. Auch wenn man die Wahrheit nur ein wenig schönt und nur ein wenig verdreht, es stimmt nicht und Gott will klare Verhältnisse bei seinen Leuten haben. Das betrifft alles, was wir reden und tun und erst recht bei Abraham. ist ja nicht nur bei ihm erzählt, wir sehen das selbst bei dem großen David, der ein solcher Gottesmann war, dass keiner von uns sich mit ihm vergleichen kann. Aber auch bei David kommt das einmal vor, er dachte in seinem Herzen. Und dann beginnt ein ganz schlimmer Irrweg, eine blutige Geschichte mit vielen Morden. Es war noch lange, bevor er König wurde. Er dachte in seinem Herzen. Wenn wir die eigenen Gedanken in unserem Herzen ohne Gott machen, dann kommt immer Unsinn heraus. Und dann hilft nur Rückkehr an den alten Platz zurück. Aber dort in Ägypten ist merkwürdig, es steht da, dass Abraham für dieses Trickmanöver sehr viel Geschenke erhält von Pharao. Er bekommt Esel, Rinder und Kamele. Wer auf das äußere Glück sieht, der muss immer sagen, guck, so kommt man durch die Welt, so ist man ein gemachter Mann. Du musst eben bloß 5 gerade sein lassen, darfst nicht so genau nehmen mit dem Wort Gottes, dann wirst du reich, das glaube ich gleich. Aber für glaubende Menschen ist dies kein Argument. Dass sie sagen, ja, ich habe viel Geld dabei verdient. Es könnte ja sein, dass man in unserer Welt vielleicht nur viel Geld verdient, wenn es irgendwo nicht ganz stimmt. Könnte ja sein. Sie müssen sich selber prüfen, ob das Segen Gottes ist oder ob das durch die Lüge kommt. Und dann passiert noch etwas Merkwürdiges, dass der Schutz Gottes auch über den untreuen Abraham weitergeht. Er hat etwas Böses getan. Er hat die Unwahrheit geredet. Und Gott schützt ihn dennoch. Sehen Sie, auch wenn wir untreu sind, ist Gott immer noch treu. Und er steht immer noch zu uns. Sonst wären wir schon lang in die Abgründe hinuntergefallen, wenn Gott uns nicht unverdient lange nachgelaufen wäre. Er hat den Abraham noch geschützt. Und es sind Krankheiten im Hause Pharaos ausgebrochen, dass dieser Mann, der in fremden Religionen lebt, überhaupt unsicher wird und sagt, was ist denn da los, da stimmt was nicht. Er, der irgendwo den Neid der Götter fühlt, der wird wach. Nur Abraham wird nicht wach, nur Abraham fragt nicht. Und das ist auch gut, dass wir das auch heute in der Gegenwart der jungen Menschen sagen, dass Gott die Ehe so wichtig ist und die Reinheit eines Menschen so wichtig ist. Wir können doch sagen, was ist denn schon dabei? Wenn die Sarah eine Zeit lang mit dem Pharao zusammenlebt, Gott will das nicht. Es liegt kein Segen drauf und kein Mensch wird glücklich mit einer unrechten Beziehung. Und darum sagt Gott Nein und lässt das alles zerbrechen. Sehen Sie, da liegen doch so viele Nöte bei uns. Jetzt müsste man seelsorgerlich weitermachen, gerne nach dem Gottesdienst. Bleiben Sie hier, da sind Leute da, die mit Ihnen drüber reden. Ist das vielleicht bei mir auch im Leben so? Ich komme aus den Problemen immer raus. Kann das vielleicht sein, dass Gott die Probleme erst groß werden lässt, dass wir überhaupt mal innehalten und sagen, Herr, wo soll es denn weitergehen? Und es könnte auch sein, dass wir in der Kirche unter den Christen sehr viel reden, aber der Gehorsam fehlt. Und zwar der letzte Gehorsam, der alles nur von Gottes Wort will, und nimmt ein Stück weit, ja, aber ganz. Es geht doch um deinen Segen, Abraham. Es geht doch um dein Leben. Gott will dir doch nichts rauben. Gott will doch dir keine Freude nehmen. Meinen Sie, Sie würden in Ägypten glücklich, wenn Sie Gott davonlaufen? Meinen Sie, Sie würden auf einem eigengewählten Weg auch nur ein Stückchen Lust und Befriedigung finden? Nie. Sie werden immer nur belastet mit Sünden und unbefriedigt zurückkehren. Mein letzter Punkt, viel ging kaputt. Nicht an den Viehherden. Abraham zieht als reicher Mann zurück. Wieder könnt ihr sagen, es war erfolgreich. Auf das darf man nicht schauen. Der irdische Besitz ist nie ein Zeichen des Segens Gottes. Etwas anderes ging kaputt. Pharao macht dem Abraham ernste Vorhaltungen und sagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Oh, Abraham sagt, hab ja nicht wissen können, dass du drauf hörst. Ich habe denken müssen, wir werden einmal unsere Nachbarn und Freunde am jüngsten Tag dastehen und sagen, warum habt ihr uns das nicht gesagt? Dass es ein Gericht gibt, dass es eine Verdammnis gibt, dass man Gott mit ganzem Herzen suchen muss. Wir haben immer nur gemeint, das sei ein Spleen von euch, ihr seid vielleicht ein bisschen überkandidelt. Es ist so wichtig, dass wir es den anderen sagen. Abraham war nicht mehr glaubwürdig. Und die Frage, ob Christen glaubwürdig sind, hängt doch daran, ob sie das nicht bloß predigen, sondern ob sie das auch selber leben, was sie predigen. Vorher haben wir oft gehört, wie Abraham dem Herrn einen Altar gebaut hat und dort hat er seine Lieder gesungen und hat den Namen des Herrn gepredigt. In Ägypten hat er nicht gepredigt. Und wenn wir manchmal keinen Mut und keine Freude haben, den Mund aufzumachen von unseren Mitmenschen, dann kann das ja auch der Grund sein, dass wir gar nicht können. Es klingt ja unglaubwürdig. Meine Kollegen wissen doch, dass ich das gar nicht praktiziere. Und meine Familienmitglieder wissen doch, wie das bei mir überhaupt nicht übereinstimmt mit meinem Leben. Abraham konnte gar nicht predigen in Ägypten und das ist kaputt gegangen. Er konnte nicht mehr einen Segen sein. Er konnte doch auch nicht den Menschen sagen, verlasst euch auf den Herrn. Aber bitte nicht immer, in den anderen Fällen müsst ihr auch entschlossen euer Schicksal selber in die Hand nehmen. Eine feste Burg ist unser Gott, aber am besten ist, du sorgst selber für dich. Sie können ja jedes Bibelwort auf den Kopf stellen, wenn Sie so leben wie Abraham. Ist das eigentlich wahr? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Ist das wahr? Ihr Konfirmanden, das habe ich euch vorher gesagt, bei jedem Wort fragen, ist das wahr? Wir wollen euch keine Märchen erzählen, sondern ist das wahr, kann man das erleben in den Krisen, in den Gefährdungen des Lebens? Kann man sich Gott so verschreiben mit Haut und Haar? Kann man ihm blind vertrauen? Kann man darauf warten, dass er uns auch in den Hungersnöten führt? Gut, ihr Konfirmanden, dass ihr da auch Gemeindeglieder habt und freut euch, wenn ihr auch ganz Alte seht. Bei uns sind gar nicht viel Alte in der Gemeinde, sollt ihr nie sagen. Aber wir ehren die Alten, weil die euch viel erzählen könnten von eigenen Irrwegen und von der Erfahrung, wie nur der Herr nicht enttäuscht und wie er durchträgt. Mir ist das ganz wunderbar, dass am Ende der Geschichte dasteht, dass es eine Vergebung gibt und dass Gott mit dem Abraham wieder anfängt. Sonst hätte ich gar keinen Mut, weiterzumachen. Ich darf wieder zurück von den eigenen Wegen. So herum geht's nicht. Wir lachen über den blöden Witz vom Ulmer Spatzen, aber dass wir meistens quer durch wollen, bei der Führung Gottes, das wollen wir nicht wahrhaben. Und dabei machen wir es so. Wir scheitern, und es ist gut, dass wir uns die Köpfe wundschlagen. Auch in vielen Hindernissen im Leben, gut so. Gott ist nicht zu Ende mit uns. Er will uns wieder zurückbringen an die alten Stellen, wo er uns segnen kann. Und er holt einen Abraham wieder zurück aus Ägypten. Dort braucht ihn der Herr nicht. Er braucht ihn dort in Kanaan, im Südland, in der Steppe. Und er geht wieder dorthin, wo Gott ihn hinstellt und wo er zum Segen sein kann und wo er wieder seine Lieder singt und wo er wieder predigen kann. Ich darf Ihnen zum Schluss das einfach anbieten, dass Sie jetzt ganz konkret sagen, Herr, ich will brechen mit manchem Irrweg in meinem Leben, will zurück auf den alten Weg und dir danken, dass du für mich führst und dass man dir völlig und ganz vertrauen kann. Amen. Such, wer da will, ein ander Ziel. 249, die Verse 1 bis 4, 249.
sollen beten. Herr, das ist gut, dass du uns immer wieder unsere Untreue zeigst. Und wo die Schuld liegt, wenn so viele Schwierigkeiten sich bei uns immer wieder auftürmen. Und wir merken, dass deine Führung und dein Segen nicht mehr bei uns ist. Da wollen wir doch dich und dein Wort wieder suchen, dass wir es so haben und verstehen, auch als Leitung und Richtschnur in den Tagesentscheidungen des Lebens, dass wir es begreifen als Wegmarkierung, als Wegzeiger, auch da, wo wir heute fragen, wohin du uns führst. Und wir danken dir auch, dass du uns Schwestern und Brüder zur Seite gestellt hast, die uns über deinem Wort raten können, was dein Wille ist. Herr, bewahre uns davor, dass wir zugrunde gehen und verloren gehen auf unseren eigenen Wegen. Und hilf uns zu einer klaren Umkehr und Rückkehr. Wir wollen dir auch danken für deine wunderbare Vergebung, dass du alles neu machen kannst. Und dass, wenn wir zu dir kommen, du alle Schuld auslöscht, dass du es uns nicht mehr vorhältst, sondern dass du anfängst zu segnen, wie es vorher war. Und da wollen wir jetzt auch bitten für alle, die nicht unter uns sein können, sei auch bei unseren Kranken, richte sie auf, stärke sie. Und wenn es dein Wille ist, mach sie bald wieder ganz gesund. Wir wollen dich auch für unsere Frau Ludwig bitten, dass du ihr beistehst und ihr Genesung schenkst. Und dass wir dies in allen Problemen unseres Lebens erfahren, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Wir bringen dir auch die Not des Unglaubens um uns her, wo so viele Menschen dich nicht kennen. Gib uns doch Geschick, dass wir mit unserem Leben und mit unserem Mund dich bezeugen können und von deiner Größe sagen, dass du niemand enttäuscht und dass auf dich man sich verlassen kann. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers 436. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir. Auf Ihren Plätzen liegt jetzt dieser neue Notizenzettel bis in den September hinein. Den brauchen Sie, um zu wissen, auch in den Schulferien, wie die Gottesdienste liegen. Ich darf Sie alle einladen zu unserem Sommerabend am Dienstag. Steht jetzt nicht mehr in dem neuen Notizenzettel drin. Dienstag, 19 Uhr, fröhlicher Abend mit vielen Beiträgen aus der Gemeinde. Fröhlicher Abend der Gemeinschaft. Wir sind dankbar, wenn die, die nichts auf dem Podium aufführen, mithelfen für das kalte Buffet. Ist ja immer schön, dass wir anschließend ein kaltes Buffet haben. Ganz gleich, was sie mitbringen. Das kann man alles, was man da verwerten kann. Sie können auch gerne mit meiner Frau oder mit anderen Mitarbeitern sprechen, ob das noch richtig wäre, wenn sie im Zweifel sind.
Nicht auf dem Notizenzettel steht, dass wir in 14 Tagen wieder einen missionarischen Einsatz auf der Königstraße machen wollen. Das ist der Sonntag, wo das Endspiel der WM ist, aber wir machen das um 17 Uhr, sodass auch die Fußballhungrigen dann, bis dahin sind wir lang wieder fertig, um 17 Uhr, dass das bekannt ist, auf dem Notizenzettel steht es nicht, aber wir sind immer wieder dankbar, wenn man das planen kann. Jetzt müssen Sie noch kurz Ihre 5 Sinne oder 7 Sinne beieinander haben, je nachdem. Also, es hat ja ein riesiges Echo gegeben, das wussten wir gar nicht, unsere Brillenaktion, und uns kommt bis über Württemberg hinweg ein Echo. Sie brauchen jetzt nicht mehr werben. Sie brauchen jetzt nicht mehr werben, denn das muss ja auch alles runterspediert werden. Wir brauchen jetzt die, wo Sie noch haben und wo Sie gesammelt haben, sind wir sehr dankbar, bloß nicht mehr werben. Ich meine so, wie ich es gesagt habe. Für das freuen wir uns, was Sie schon haben und wo Sie das noch sammeln, aber da nichts Neues mehr. Und wir müssen das nur noch weiter verpacken. Ein paar haben uns in der letzten Woche sehr geholfen. Aber wir bräuchten doch diese Woche noch, am Freitag wird ja die Aktion abgeschlossen, aber bis Montag in 8 Tagen wird noch dann gepackt. Wer könnte dann an irgendeinem dieser Tage, ob morgens oder nachmittags, helfen, bei dem die Brillen in Sorgen, den Karton reinlegen, prüfen und so weiter. Geben Sie mal ein Handzeichen und mal sehen. 1, 2, ist noch zu wenig, 3, 4, 5, 6. Bei den jungen Leuten da oben noch, gut, 7, das ist ja super, das wird so langsam. Also ich glaube, wir bräuchten noch mal vielleicht so viel. Stefan Fett ist so nett, er steht nachher unter der Empore und hat eine Liste, damit man genau sagen kann, mir wäre der Donnerstag lieb, und dann wüssten wir etwas und man sieht auch, wo es sich am besten verteilt. Aber es können sicher, an jedem Tag wäre es gut, es wären vielleicht 3 vor- und nachmittags, und Sie können dann wählen, nur am Vormittag oder nur am Nachmittag. Und nochmals etwas, was zum Dienen ist. Überraschend hat sich ja, was keiner erwartet hätte, noch vor einem Jahr keiner für möglich gehalten hätte, der eiserne Vorhang geöffnet. Ich habe ja so lange bei der Arbeit Licht im Osten mitgearbeitet. Man kann nicht sagen, was jetzt im Augenblick hinübergehen kann. Es geht mit großen Lastwagen, ganzen Lastzügen, geht Bibeln und biblische Schriften hinüber. Aber der Missionsbund Licht im Osten benutzt auch die Adressen, die er hat, und schickt dort ganz normal Bibeln und christliche Schriften an Christen, die sich freuen, weil sie es auch wieder weitergeben können. Und er hat uns gebeten, ob wir nicht das möglich machen können. Er hat 500 Päckchen uns hier hinterlassen. Wenn Sie da Ihren Namen schön draufschreiben, also einen persönlichen Gruß, die Adresse ist alles schon fertig gepackt, auch in der Post. Wenn der Postbeamte motzt, müssen Sie ihm sagen, das sei trotzdem so verpackt als Drucksache zur ermäßigten Gebühr, sonst soll er mir anrufen. Das ist entsprechend den Postbestimmungen. Und nur, wenn Sie das Porto übernehmen und es zum Postamt bringen, die liegen alle da drüben aufgeschichtet auf der Turmseite. Wenn die also nachher da drüben rausgehen und die dann zum Büchertisch gehen, vielleicht erst am Ende rausgehen, dass da nicht der Fropf zu groß wird. Aber ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie von den 500 ein paar mitnehmen können und gelegentlich zum Postamt tragen. Und es ist dann auch ein Gruß der Freude, dass Gott Wunder tut und die Völker wie ein Tropfen am Eimer sind, dass Gott selbst solche Mauern zerbrechen kann. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und mein Gott kann Mauern abräumen und demontieren. Das, was Menschen in X-Konferenzen nicht fertig gebracht haben, und dass seine Gemeinde drüben das Wort Gottes bekommt, das ist so wichtig. Das Opfer heute ist für unsere Sibylle Johnson und ihren Mann, die als Missionare in Japan arbeiten. Dieses Volk des Wirtschaftswunderlandes Japan hat so wenig vom Evangelium. Je mehr sie sich mit dem Buddhismus beschäftigen, wird ihnen das bewusst, wie die Predigt des Evangeliums befreit. Und darum danken wir auch für allen, die diesen Dienst möglich machen. Sie sind mit der überseeischen Missionsgemeinschaft dort im Einsatz. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Friedel Batzlen, geborene Ingert, 79 Jahre, am Bobserweg 3. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. gilt auch uns. Der Herr will Sie segnen, wenn Sie von hier weggehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.